Wir wollen mit ein Gebet erst anfangen. Ja, Herr Jesus, wir wollen stille zu dir sein. Aus die Stille hast du die Welt geschaffen. In der Stille können wir dein Wort empfangen. Wir wollen stille von unserer eigenen Wege und Gedanken, dass du zu uns sprechen darfst durch dein Wort. Amen. Jetzt sind wir bei die letzte Erscheinung. Und das ist der Auferstandene am See Tiberias, Talalaische Meer, See Genezareth. Kommt selten vor als See Tiberias. Tiberias ist nebenan eine der vier heilige Städte für einen Jude. Safed und Tiberias aus Tradition. Safed der Stadt der Mystiker, Tiberias der Stadt der großen Maimonides, dessen Gottesbeweise Thomas von Aquin zum Teil gestohlen hat und Maimonides nicht die Ehre gegeben hat. Maimonides ein Jahrhundert früher, weil Maimonides Jude war. Und man gibt die Juden nicht die Ehre. Ja? Und dazu gibt natürlich die hochheilige Stadt, das ist Jerusalem, und die zweitwichtigste heilige Stadt ist Hebron, und um das geht es jetzt in unserer Zeit, um Jerusalem und Hebron. Die Stadt der Patriarchen, die Stadt Kaleb, die Stadt, wo David 7 Jahre regiert hat, Hebron. Dennoch offenbart sich Jesu abermals den Jüngern am See Tiberias. Es offenbart sich aber so, und wir werden sehr aufmerksam sein, wer genannt ist und wie viel genannt ist und was das alles bedeutet, denn es ist sehr wichtig und ständig übersehen. Es waren beieinander Simon Petrus, der erste und wichtigste Junge, der sinkende Petrus, natürlich nicht der päpstliche Petrus, und Thomas, der Zwilling genannt wird. Warum Thomas an zweiter Stelle? Er ist gerade jetzt zum Glauben gekommen und er rückt dann in eine besondere Rolle. Er war der, der abseits war und jetzt gehört er. Der, der in die 12. oder 11. Stunde zukommt. Und wie öfters in unserer Gemeinde kommt jemand zu Glauben, jemand ist neu. Und ich habe das erlebt sogar in meiner Gemeinde, dass einer kommt, der erste Mal in meine Gemeinde und wollte Sitzplatz nehmen und jemand hat gesagt, das ist reserviert, ich sitze immer da. Das ist nicht, wie die Bibel umgeht mit solchen Leuten. Die gehen direkt auf diese Leute, laden den weiter ein, reden mit denen. Und so an zweiter Stelle steht Thomas, wo sicherlich Johannes als der Lieblingsjünger gehört. Und Nathanael aus Kana, was plötzlich, warum? A und O. Anfang und Ende. O ist der letzte Buchstabe der griechischen Alphabet und das Neue Testament ist griechisch, uns gegeben. Die erste Wunde ist die Wunde zu Kana, die erste Zeichen und erste Wunde im Johannesevangelium. Und hier ist die letzte Zeichen und letzte Wunde. A und O. Ich will eine kurze Sache über die Hochzeit zu Kana. Denn ich kann mich erinnern, dass Gerhard Meyer, der auch hier sprechen wird, hat mich geschrieben nach meinem allerersten Buch Inri, die ich halte für kein so gutes Buch im Rückblick, über die Auslegung der Hochzeit zu Kana. Nur ein paar Wörter, denn das ist ein Text, der auch nicht richtig verstanden war. 6 Kruge, das sind die 6 Tage der Schöpfung. Jesu ist die Schöpfungsmittler. Er verwandelt Wasser in Wein. Nehmet und trinket, das ist mein Blut des neuen Bundes. Fließendes Wasser. Wasser für Hände, Füße, waschen. Das bedeutet Reinheit. Jesus ist die Reinheit. Es geht um eine Hochzeit. Warum? Denn die Zielsetzung des Heiligen Abendmahl und des Kreuzes ist, dass wir Hochzeit mit ihm in sein Reich feiern können. Hier auch am Anfang und am Ende. A und O. Allumfassend. Wie in die großen 1000-jährige Friedensreich, Psalm 72. Plötzlich am Ende, auf die Schau über die 1000-jährige Friedensreich, ist zurück zu die erste Berufung Abraham. 1. Mose 12. Und durch dich werde gesegnet alle Völker auf Erden. Warum? Nochmal A und O. Allumfassend. Anfang und Ende. Es läuft ständig, ständig durch diese Bibel, diese A und O. Und so ist das hier. Die letzte große Wunde hier in Johannes Evangelium mit der Rückschau auf die erste Wunde. Und deswegen Nathanael von Kana. Diese Namenszeichen sind sehr wichtig. Und die Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, und 2 andere Jünger. Wenn man mit Mathematik beschäftigt, dann kann man zählen bis 7, ja? Und es sind 7 Jünger. Und warum 7 sind genannt hier, nicht 12? weil es geht um eine Schöpfungswunder. Lesen Sie die Bibel sehr genau, was da steht. 3, von Kreuz zur Auferstehung. 7, Schöpfung. 10, gerecht, wie das ständig umkippt in ungerecht. Die 10 Stämme, die verloren gehen und die 2, die bleiben. Judah und die ganze Kleine, aus wen Paulus stammt. Wer weiß das? Das ist Benjamin, die 2, die bleiben. Und das sind die 10, die man braucht, um einen jüdischen Gottesdienst zu machen. Das Gesetz und die 2, der Weg des Evangeliums. 22, ich habe das öfters hier ausgelegt mit Psalm 22, Worttheologie bis ins Buchstab hinein. Es gibt 22 Buchstaben, der hebräische Alphabet, und 40, eine gesamte historische Zahl. Wenn Sie diese Zahlen sehen, dann fangen Sie nicht an zu sagen, heilige Zahl. Die Frage ist, was bedeutet das und was bedeutet es hier und jetzt? Spricht Simon Petrus zu Ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Petrus ist geschickt, um Jesus zu treffen, und er befindet sich in die Totalmachtbereich des Bösen. Am Ende des Johannesevangeliums. Er wird nichts fangen können und er wird Jesus nicht erkennen können. Er, der Menschenfische, kehrt zurück zu der Fische. Zweimal hier bezeugt, er kann nicht fangen und jeder fängt was abends an und er kennt Jesus nicht. Wenn das passiert mit der große Petrus, das kann mit jedem von uns passieren. Ich erzähle, wie das mit mir passiert ist. Manchmal gebe ich Beispiele. Ich bin nicht ein beispielhafte Art von Prediger. Ich gehöre mehr die Grundsatzpredigerart. Aber ich gebe euch ein wirklich schockierendes Beispiel aus meinem eigenen Leben. Und ich glaube, wir sind da, uns selbst zu entblößen. Zu zeigen, wir sind auch Sündige, wir sind auch fehlende Menschen. Einer in meiner Gemeinde, ein wirklich guter Pietist, hat gesagt, Jaffin, was wir an Sie schätzen, ist, dass Sie ein Mensch sind. Wir merken, Sie sind nicht irgendwo hoch erhoben als Heilige. Und das wissen wir, wir sind auch Menschen, sündige Menschen. Ja, wir waren in New York mit meinen Eltern. Meine Eltern sind aufgeklärte Juden, mit der eigenen Art von Vorstellung und Glauben total anders als unseres. Und wenn wir uns treffen, wir essen gut, wie Juden gerne tun. Deswegen hat Paulus gesagt, entweder lebt man für Bauch oder für Christus. Ja, er kennt unsere Schwäche sehr gut, ja. Und wir essen, wir trinken nicht, wir trinken nicht Alkohol, selten vielleicht ein Glas Wein. Aber wir essen und trinken, und ich muss sagen, es war meine Frau, die sagte, es ist Epiphanius, David, gehen wir im Gottesdienst. Dass ich nicht dran gedacht habe. Ich, ein Neubekehrter, ein Zeuge Jesus, hat ganz vergessen, dass es Epiphanius. Ich war so schnell weg, weil ich lebte in eine andere Umgebung, woher ich komme. Wie Petrus geht zurück, woher er kommt, in eine andere Umgebung und wird Fischer und nicht mehr Menschenfischer. Und ich kann mich erinnern, die Kirche war voll, und das ist sehr ungewöhnlich in New York. Es war eine sehr bekannte Kirche, habe ich nicht gewusst. Und am Anfang, und es gibt lutherische Gottesdienste, die das so tun, und ich bin total dagegen, fängt man an mit einem Bußbekenntnis. Ich habe immer verstanden, Buße kommt aus dem Predigt. Das ist nicht Vorbereitung auf den Predigt. Ich war so weit entfernt vom Herrn, innerhalb einer Woche, dass ich diese Bußbekenntnis nicht aussprechen könnte. Ich bin mindestens ehrlich mit mir selbst. Ich könnte es nicht aussprechen. Ich war so weit vom Herrn, und ich bin nicht der Meinung, dass ein Bußbekenntnis am Anfang einer lutherischen Gottesdienst gehört, sondern aus dem Wort. Aber das kann man so oder so sehen. Und dann erlebte ich einen wirklich, wirklich guten Gottesdienst. Man weiß nie, wenn man in eine Kirche geht, was man erlebt. Vor allem nicht hier in Deutschland, aber in Amerika auch nicht, ja? Und es war ein wunderschön, ich mag Kultur. Zwei mein lieblingste Komponisten würde gesungen, Heinrich Schütz und Mendelssohn Bartholdy, und eine sehr schlichte, einfach Kreuzesandacht. Und plötzlich war ich dabei. Ich bin wieder zurückgerufen. Na, wenn das mit der große Petrus oder der sehr kleine Jaffin passieren kann, ich nehme es an, das kann bei jedem von Ihnen. Wir brauchen Gemeinde und Gemeinschaft. Jeder, der sagt, ich kann allein machen, mit der Zeit bastelt er sein eigener Gott zusammen. gegen das zweite Gebot nach Mose, du sollst kein Gleichnis von Gott machen. Er schafft Gott in sein eigenes Wunschbild und wir brauchen Gemeinde, die biblisch ist. Leute kommen zu mir und sagen, soll ich da hingehen in eine nicht biblische Gemeinde, weil ich da wohne? Oder soll ich gehen zu Winry Sheffield oder jemand, der gläubig ist? Und die Antwort, und ich antworte ganz hart, brauchen Sie Steine oder Brot? Und glauben Sie, dass Sie von Steine leben können? Ich kann nicht davon leben und bestimmt Winry Sheffield kann es auch nicht und Petrus könnte nicht. Wir brauchen Gemeinde Gottes, wo Kreuz in den Mittelpunkt gestellt wird. Und Petrus ist meilenweit weg von seinem Heiland, in kürzester Zeit. Und er hat Jesus, der Gekreuzigte, der Auferstandene, jetzt dreimal vorher erlebt. Und er ist meilenweit weg. Wenn das mit der große Petrus oder der kleine Jaffin so schnell passieren kann, dann vorsichtig über sich selbst und vorsichtig zurückzugehen in die Umgebung, die nicht gläubig ist. Leute, die früher Alkoholiker oder Rauschgiftsüchtige, gehen zurück in diese Umgebung. Sie kippen schnell um. Gehen sie weg von dieser Umgebung. Das ist ein Warnzeichen an uns. Das passiert ganz am Ende. Und das ist eine Warnung an uns. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Die Bibel redet in die einfachste Sprache und spricht Bände in die einfachste Sprache. Kein so groß hochgestochene Art von Ausdruck, aber sehr tiefsinnig. Sie sprechen zu ihnen, so wollen wir mit dir gehen. Die gehen alle in einen Boot. Was bedeutet Boot? Die Bibel redet durch Bilder. Man kann nicht Worttheologie gegen Bildtheologie gegeneinander spielen, weil Worte reden doch Bilder, Hirte und Härte, Licht und Finsternis, Boote, Kleider, die sind alle Bilder, die auch Worte sind. Sogar abstrakte Worte, wie Gerechtigkeit, die Waage der Gerechtigkeit. Man fragt ein Christ, wo kommt das? Er sagt, Offenbarung, reiner Unsinn. Alle Bilder der Bibel kommen aus dem Alten Testament, alle, ohne Ausnahme, und werden weiter fortgeführt. Wer weiß, wo diese Bilder der Gerechtigkeit im Alten Testament, die Waage der Gerechtigkeit. Amos, die dritte Vision, das ist, wo das anfängt. Und dann über Offenbarung. Alle Bilder der Bibel fangen im Alten Testament an. Und lassen Sie nicht was sagen gegen Bildtheologie. Denn Bildtheologie und Worttheologie decken sich miteinander. Die Bibel redet durch Bild und in vielen Hinsichten verstehen Kinder manche Dinge, die Erwachsene nicht verstehen, weil sie Bilderbibel haben. Das ist nicht katholisch, das ist biblisch. Die gehen in das Boot. Boot, was ist Boot? Noah, die Arke. Mose, klein geschrieben, was die Arke Noah groß geschrieben, aber ähnlich geschrieben. Der Boot Petrus, Gemeinde Gottes unterwegs. Sie kennen Rommel, der war ein Pfarrer nicht weit weg, von wo ich Pfarrer war. Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ja, das ist es, Gemeinde Gottes unterwegs. Sie kennen die Kirchenschiffe, Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nicht. Das passiert nichts. Das passiert überhaupt nicht, dass ein Profi geht fischen abends und weiß, wo die Fische sind und kann nicht fangen. Gott schaut, dass die Fische nicht kommen. Gott hat eine Macht über alle seine Tiere. Schauen Sie die besondere Eigenschaft mancher Tiere. Faszinierend. Kennen Sie Drösches Buch über die Tierwunde im Alten Testament? Der große Behaviorist, Forschung, die forscht über Biologie, das muss jeder lesen. Wissen Sie, es gibt Fische, wenn sie angegriffen von ihren Feinden, sie wechseln ihre Farbe zu die Farbe des Wassers. Gott gibt jedem Tier eine Art von Schutz, mit einer großen Ausnahme, das ist das Lamm. Das Lamm hat keinen Schutz. Und deswegen gerade diese Tiere wird hervorgehoben, weil wir keinen Schutz haben gegen Satan, gegen Tod. Wir sind ausgeliefert, die Führung einer guten Hirte. Und deswegen diese Bildhirte und Härte, die läuft durch die ganze Bibel. Gott geht zurück zu Genesis, ja, mit Abraham und Lot. Es war aber schon morgen, stand Jesu am Ufer. Er steht auf die andere Seite. Man kann das zeichenhaft sagen, er ist durch den Tod zum ewigen Leben. Und er steht auf die Ufer. Und die Jünger wüssten nicht, dass es Jesus war, verstockt. Sein eigene Jünger, die ihn zweimal als Auferstandenen erlebt haben, die Kreuzigung, alles geklärt, und so weit weg, dass sie wüssten nicht mehr, dass es Jesus ist. Und ich sage euch eines hier, vieles, was ich höre über Jesus, was gepredigt, weiß ich auch nicht, dass es Jesus ist, weil es hat mit dem biblischen Jesus wenig zu tun. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Jesus wird zu guter Mensch, zu Prophet, zu alles Mögliche, zu bestimmter Art von sozialem, politischem Befreier. Das ich kenne ihn nicht. Das ist ein anderer Aspekt, auf diesen Text anzugehen. Der Jesus, den wir hören im Gottesdienst, der nicht der Jesus der Bibel ist und deswegen nicht Jesus ist, sondern unser Bild von ihm. Du sollst kein Gleichnis von Gott machen. Ich war so froh, in Wilhelmsdorf bei Konfirmationssonntag das zweite Gebot nach Mose zu hören, wie die gehört. Die Gebote bekannterweise hat nicht Martin Luther empfangen, sondern Mose. Du sollst kein Bildnis noch Gleichnis machen. Ich habe einen Vortrag vor Jahren da gesprochen über die Wichtigkeit der zweite Gebot nach Mose. Und das ist zentral heute, weil wir schaffen Jesus in unser eigenes Wunschbild. Links und rechts, auch Theologen. Und ich sage euch noch was. Der Wunschbild Jesu als guter Mensch, der nicht gestorben für unsere Sünde, nicht auferstanden ist leiblich und nicht wiederkommt als Richter, ist ein hilfloser Jesus. Und lässt uns alle in den Tod und Gericht. Denn die Wünschbild der Menschen schafft ein Jesu, die nicht für uns ist, sondern uns hilflos lässt. Denn wenn Jesus nicht gestorben ist für unsere Sünde, nicht leiblich auferstanden und nicht mit Vollmacht kommt als Richter, dann sind wir alle verloren in der ewige Tod. Der Mensch weiß nicht, was gut für ihn ist. Am allerwenigsten die Theologen. Das läuft doch die ganze Bibel. Wer ist die Hauptfeinde? Doch ganz Alte Testament. Alle die zentralen Propheten sagen, es sind die Priester, die versagen. Die haben euch verleitet. Und das geht durch die ganze Geschichte. Synagoge gegen Jesus, die katholische Priester gegen das Evangelium und leider manche in die Kirche des Wortes, die nicht mehr das Wort im Sinne Kreuzauferstehung, Heiliger Geist durch das Wort, Gericht und so weiter mehr predigen. Wir haben die größte Verantwortung. Und deswegen werden wir die größte Gericht. Merkwürdig, dass Dante, der große Dante, der Katholik war. Das ist interessant für Pietisten zu wissen. Wissen Sie, wer steht in die tiefste Schichte der Höhle unter Dante? Vor allem Päpste. Haben Sie das gewusst? Sehr interessant. Aber das ist auch evangelisch, diese Gedanken. Die Vorstellung, wer die meisten Verantwortung hat, wird mit die strengste Art des Gerichts. Die Talenten. Nicht wahr? Was wir aus den Gaben, die wir bekommen haben, machen. Sogar kann man gelegentlich was von Katholiken lernen. Von Dante kann man eine Menge lernen nebenan. Spricht Jesus zu ihnen Kinder. Und diese Kinder hat eine doppelte Bedeutung. Wie vieles in der Bibel. Kinder bedeutet, ihr seid meine Kinder, mein Junge. Ich bin euer Vater, euer Gott. Es bedeutet aber auch, Kinder im Glauben, Kinder, später wird nur Milch angeboten, als die mögliche Weise zu verkündigen, weide meine Lämmer. Nicht die Erwachsene, mein Schafe, kindisch geworden. Nicht kindlich, wie der große Joseph Haydn oder Paul Klee kindlich sind, sondern kindisch. Beides steckt da drin. Das bedeutet, wir sind total abhängig auf den Vater in Christus. Nicht auf unsere Gedanken, unsere Gefühle. Das ist heute die neue Masche, die alte Schleiermacher, romantische. Ich schwöre den Heiligen Geist. Was für Quatsch. Wissen Sie im Dritten Reich, wie viel Tausend gebeugt zu Hitler und gesagt, ich spüre, das ist der Retter Deutschland. Das ist nicht Herzensweisheit. Habt ihr nichts zu essen? Ist das da harmlos, liebe süße Jesulein? Du Jesulein, du süße linde Krippe, der so süß und klein war. Ist das diese Süße? Er ist gefährlich. Er ist sehr gefährlich. Lernen wir das. Er ließ mein Volk durch Auschwitz gehen. Er war dabei, weil er wurde auch vergast, weil er Jude war. Er war dabei. Das ist ein gefährlicher Gott. Das ist nicht diese süße Jesulein, der erlaubt alles und man kann alles machen. Ja und Amen. So ist es nicht. Er will Nachfolge, nicht Leistung, sondern Nachfolge. Das war sehr schön in Ihr Artikel, die Betonung, nicht wie viele Leute kommen. Natürlich bin ich in Verlegenheit heute, das zu zitieren, wenn so viele Leute kommen. Nicht wie viel äußerlicher Erfolg,
sondern das zu sehen. Und der wahre Seemann, der hinter uns steckt, das ist Christus selbst. Habt ihr nichts zu essen? Er weiß sehr genau, das ist der Auferstandene, dass sie gar nichts zu essen haben. Sie antworten ihm nein. Er steckt die Finger in ihr Not. Er entblößt denen, gibt denen die schlechte Gewissen. Das ist der gleiche Gott. Der Gott der Alte und der Neue Testament ist der gleiche. Und wissen Sie, welche die gefährliche ist? Der Gott des Neuen Testament ist der gleiche Gott. Das ist der härteste.
Die Anwesenheit Gott in menschlicher Form ist härter als alles, was die Propheten predigen.
Weg, weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch, ich kann dir nicht ausstehen, dein Gegenwart.
Weil wenn wir Jesu, Gott in menschlicher Form bei uns erleben, wir sehen der vollkommene Mensch und wir merken, was für Dreck wir alle sind. Und das ist härter als alles, was die Propheten je gepredigt haben. Und dann der Bergprediger verlangt Vollkommenheit. Nie im Alten Testament ist das verlangt. Hören wir auf mit diesem Unterschied zwischen Gott Vater und Gott Sohn, der Gott der Rache und Krieg und so weiter. Und dann der Gott des Neuen Testament, die beide sind Gott, der Allmächtige, der Barmherzige, der Liebende, der Weisheit, der Richtende und viel mehr als das. Und vor allem der Herr der Heilsgeschichte. Das ist die Bibel, Heilsgeschichte. Er sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes.
Na, dieses Bild Netz, ich bin mit Kunstgeschichte beschäftigt. Es tut mir leid, dass Calvin sagt, Faulenzer gehen in Kunstgalerien. Ich tue das und ich gehe, immer wenn ich Vorträge und eine große Kunstgalerie, mache ich mit Becker und sehr einfache Leute Führungen durch christliche Kunst als Verkündigung. Da lernen wir Dinge zu sehen, die Luther und Calvin nicht gesehen haben. Das kann ich leicht beweisen.
Ich kann mich erinnern, als eine Gruppe von Rauschgiftsüchtigen, die gerettet waren, dieses Bild Netz auslegte. Die haben gesagt, wir haben uns als Rauschgiftsüchtige gefühlt, dass wir in ein Netz gefangen waren, aus dem wir nicht rauskommen. Wir waren verstrickt. Das ist das Bild des Netz. Aber das Bild des Netz wird hier im umgekehrten Sinn als großer Fang für die Gemeinde, die Mission.
Das gleiche Bild. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zu Rechten des Bootes. Warum zu Rechten? Denn er sitzt zu Rechten des Vaters. Und das ist die Ehrenplatz. Und er zeigt, wer er ist, die Göttlichkeit in ihm. So werdet ihr finden. Das ist Wahnsinn. Tagsüber zu fischen. Jeder Fischer weiß in Israel, man geht nicht fischen. Tagsüber, die Fische sind nicht mehr da. Abends sind sie da und abends haben sie nicht gefangen. Die Narren Gottes, hat Dostoevsky gesagt, das sind wir Christen. Wir glauben an, was wir nicht sehen. Die Welt hält uns für Narren, die Satras und so weiter, die zweifelnden Thomases, vor sie zum Glauben kommen. Wir glauben an einen Gott, den wir nicht sehen können.
Wir sind die Narren Gottes, ausgeliefert seiner Gnade. Die Narren Gottes. Und das Wunderbare ist, sie tun das. Sie tun, was jeder Profi nicht tut, zu fischen, wenn keine Fische da sind. Das bedeutet Vertrauen. Denn sie merken, was merkwürdig ist. Sie haben das Gericht erlebt. Abends haben sie nicht gefangen und jetzt werden sie das Gnade erleben. Gericht und Gnade, eine unzertrennliche biblische Einheit.
Da warfen sie es aus und könnten nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da sprach der Junge, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, das ist Johannes, der Lieblingsjunge, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Petrus, der Eifende. Eifende. Wir wissen, bei dem leeren Grab, wer ist der schnellste Laufer? Johannes, er kommt zum Grab und weil er Jude ist, geht er nicht im Grab, weil das macht total kultisch unrein. Und was tut Petrus? Wumm, er ist gleich im Grab. Der Eifende. Das ist der größte Petrus, der Eifende.
Aber dieser Eifende kann zu weit gehen. Luther gegen die Juden, Augustine gegen die Sekten, dass wir die Nahost verloren. Er ist zutiefst mitschuldig an das. Die Eifende kann zu gehen. Wir sehen, wie in die junge Saulus Paulus, was er, wie er zu weit mit seinem Eifer. Und wir Eifende, und ich glaube, zwei von uns sitzen hier und Steine steht und deine sitzt, Eifende stehen immer in Gefahr, dass wir zu weit gehen. Und Petrus brauchte Johannes, der Liebende. Und meine, ich bin ein ganz, ganz kleiner Petrus und meine
Johannes ist meine Frau, die Liebende und ergänzend, und das brauchen wir, werden das nachher sehen. Gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Nackt kam ich von meinem Mutterleib und nackerig zurück. Er ist entblößt. Und er reagiert auf diese Entblößung mit Eifer für den Herrn. Ins Wasser, fließendes Wasser, er geht durch dem Wasser, fließendes Wasser. Zeichen der Reinheit durch die ganze Bibel läuft dieses zentrales Bild. Alt und Neue Testament. Denn die Bildsprache der Bibel ist einheitlich. Fließende Wasser bedeutet immer Leben. Wasser ist Leben. Unter Wasser, wie bei Taufe, bedeutet Tod. Und Wasser bedeutet immer Reinheit. Er geht in eine Art kultische Reinigung, in wen er bloßgestellt, nachgestellt ist, als der Eifer. Die Bildsprache der Bibel als eine Art, in die Tiefe damit zu gehen. Bis wann habe ich Zeit? Ich merke diese Sache nicht, wenn ich predige. Oh, 17 Minuten, okay. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern von Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Jetzt sind sie zeichenhaft Menschenfische. Und wir werden sehen genau, was das ist. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer. Wo kommt Kohlenfeuer in der Bibel vor? Bei Jesaja, die Kohlenfeuer, die auf seine brennende Kohle, auf seinen Lippen ihn zu reinigen. Eine doppelte Betonung auf Reinigung. Durch das Wasser gehen und jetzt auf die Kohlenfeuer. Zeichen der brennende Eifer Gott und die Reinheit hier. Und Fische darauf, Sie wissen, was Fische auch bedeutet. Ich tu's. Das ist eine Hoheitsbezeichnung Jesu von den Buchstaben der griechische Alphabet, eine der schwersten pädagogischen Aufgaben, die ich je gehabt habe. Wir halten einmal bei einem rotes Licht, das soll man tun, nicht wahr? Halt bei einem rotes Licht und ein Mädchen kommt, dreijähriges Mädchen, sagt, was bedeutet dieses Fisch? Ich würde gerne, wenn ein Pädagog zu uns nachher kommt und sagt, wie man ein dreijähriges Mädchen, ich tu's, erklären kann, so ein dreijähriges Mädchen, das ist nicht so einfach, ja? Was dieser Fisch bedeutet. Nicht, das ist nicht die Fischhalle, ja? Darauf und Brot, Fisch und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Denn wer ist verantwortlich für diese Fischfang? Nicht unser Gaben, nicht unser Einsichten, nicht unser Werke. Das ist ein total versagender Petrus und die anderen Jünger. Er ist der. Werf aus zum Rechten. Das bedeutet, wer Menschen zu Christus führt, soll immer wissen, ich bin es nicht, er tut das, er gibt die Gaben. Und wenn wir überheben, viel Gaben bedeutet viel Gefahren. Das wissen wir durch David, Paulus und viele andere, die Gefahr des Hebrus, die Gefahr des Selbstmacht. Wir müssen immer wieder Schlappen erleben. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich spreche, meistens kommen vier Leute. Aber ich habe auch erlebt, dass drei Leute so einen Vortrag von mir kommen. Und ich bin sehr wütend innerlich. Aber dann merke ich, oder mindestens meine Frau sagte mir, weil sie versteht Dinge besser als ich, David, das ist ein gutes Zeichen für dich, sei bescheiden. Genau, was sie geschrieben haben, genau in ihrer Aussage da, in ihr dir. Sehr richtig, wir brauchen diese Schlappen. Und wir müssen bewusst darüber, dass wir das brauchen. Total abhängig auf ihn und Zahlen sind nicht das Wesentliche. Könnte sein, dass einer dieser drei kommt zu lebendigem Glaube. Dann freuen sich die Engel im Himmel. Simon Petrus stieg hinein. Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voller großer Fische, 153. Now, ich bin überzeugt, dass wenn eine besondere Zahl vorkommt, es muss eine besondere Bedeutung haben. Und ich bin kein Mathematiker. Und das geht mir so hoch, 153. Mir ist gesagt worden Folgendes. Ein Glaubensmann aus Böblingen, ich glaube, er hat eine Gemeinschaft geleitet für Jahre, hat gezählt alle die Heidenvölker in der Bibel und kam auf der Zahl 153. Ich habe nie gezählt, mein mathematische Kenntnis geht nicht so hoch, ja. Meine Geduld auch nicht, ja. Aber er hat das getan. Das bedeutet Menschenfische. Natürlich, es gibt eine andere Art mit dieser 153, das ist eine etwas katholische Art,
in wem man sagt, was ist das 9 und das ist 3 mal 3 und das ist die heilige Zahl der Trinität. Mir gefällt viel lieber diese 153 als die Heidenvölker, die genannt wird in der Bibel. Wer mehr Geduld als ich hat und ein besserer Mathematiker, kann das zu Hause probieren. Denn ich nehme es an, dass dieser Mann redlich ist und das, was er sagt, wahr ist.
Und obwohl es so viel waren, zerriss doch das Netz nicht.
Jesus zeigte seine Treue, wann, als wir unsere Untreue total gezeigt haben. Das läuft doch die ganze Bibel. Glauben Sie nicht an Werke, an wie weit Sie mit der Heiligung gekommen und solche Schmarrn. Wie viel von den Frommen haben im Dritten Reich Heil Hitler laut gerufen? Nein, nein. Doch die ganze Passion sei die junge Versagen und Jesus geht sein Weg. Und so ist es hier, in die Versagung ruft er uns zurück. In das Gericht ist der Weg zum Evangelium und Gnade. Vergessen Sie das nicht für Ihr Leben. Manchmal gewinne ich den Eindruck, dass es uns zu gut äußerlich geht. Mir geht's zu gut. Ich soll das nicht laut sagen, der Herr weiß. Der wird mich gleich schlagen, ja? Es geht uns zu gut und deswegen die Wegfall von Glaube. Und die größte Glaubenszeit hier in Deutschland, ich weiß das als Historiker, 1945, 46, 47, alles zerbombt. Keiner sagt Heil Hitler, Ende des Krieg. Und die Kirchen, zerbombte Kirchen, war voll mit bußtuenden Menschen. Schlimm. Wir sind hart gebrochen. Wir brauchen das Gericht. Und vielleicht kommt das Gericht mit die Börse. Vielleicht erleben wir einen Börsenkrach, eine echte, wie 1929, wo der dumme amerikanische Präsident, wir haben viel dumme Präsidenten gehabt, aber Harding war der dummste. Und er hat in die 20er Jahre gesagt, das Geschäft Amerika ist Geschäft. So wird heute in Deutschland in Amerika gedacht. Und was tut der Herr auf diese Aussage schickt? Die Weltwirtschaft, Krise. Und die Reiche sind, die Superreiche sind auf dem Fenster gesprungen. Wir brauchen das Gericht. Jeder von uns braucht gesüchtet, denn wenn wir kriegen, was wir haben wollen, sind wir besonders gefährdet. Und das sieht man heute, wie die jungen Leute wegfallen von Glaube. Spricht Jesus zu ihnen, komm und halte das Mahl. Mahl. Tischgemeinschaft, eine zentrale Thema durch die ganze Bibel von Melchisedek mit Abraham, Vordeutung vom Abendmahl. Das bedeutet, was wir erleben, muss ins Leib hineingebracht. Leib, Geist und Seele sind eine Einheit. Und noch eine Gefahr, ich rede als Pietist, aber hier als Jude, denn wir sind Leute, die gerne essen. Ich habe zu meiner Frau im alten Zeit gesagt, Rosemary, wenn wir wollen 5 Pfund abnehmen, es wird uns nicht schaden. Gehen wir in ein pietistisches Bibelheim, kriegt man karge Speise und wir haben 5 Pfund in einer Woche abgenommen sein. Ja? Ja. Aber ich muss sagen, leider oder nicht leider, das geht nicht mehr. Wenn Sie wollen, zum Beispiel eine wunderbare Ausnahme, gehen Sie zu Fritz Schroth, der selbst ein Koch war. Der erste Abend bei ihm haben wir Hirschfilet und Rindfilet. In ein pietistisches Bibelheim. Ob das gut für mich war oder schlecht, weiß ich nicht, aber es hat geschmeckt.
Halte das mal. Als Mose und die Älteste, 7 Älteste, Gott gesehen hat, Geist, wie endet dieser Perikopen und sie aßen? Die lieblingste Zitat von der größte Humorist, Shalom Aleichem, Tevye der Milchige, Tevye der Milchmann. Shalom Aleichem zitiert ständig, aus der Bibel, und sie aßen, ein Lieblingszitat der Juden, ja, immer aus dem Zusammenhang, und sie aßen. Das bedeutet, es wird ins Leib vollzogen sein. Wir sind nicht leibfeindlich, die Bibel ist nicht leibfeindlich. Geschlechtigkeit ist was wunderbar in sich, in die Ehe, in die Rahmen, die Gott uns gibt. Deswegen hat er uns gegeben. Früher war Geschlechtigkeit verpönt. Negativ gesehen, heute ist es so eine Gürze erhoben, alles ist Sex. Ist eine wunderbare Gabe unter anderen Gaben in den richtigen Rahmen. Gott ist nicht leibfeindlich, aber der Leib, der Fleisch ist nicht das Wesen unserer Person, sondern der Geist und der Seele. Aber der Leib gehört dazu, das Mahl. Tischgemeinschaft und Jesus hält 2 Arten von Tischgemeinschaft. Mit den Ausgestoßenen und mit den Jüngern. Es gibt Gruppen frommer Leute,
wo man muss sich anmelden um Tischgemeinschaft. Um Abendmahl, ich bin dagegen, ich streite nie über Abendmahl und Taufe heute. Aber ich fäng immer Abendmahl an mit die Aussage, jeder ist würdig zum Tisch des Herrn, der weiß, wie unwürdig der ist, für den Herrn zu stehen. Und wer dann zum Tisch kommt, das ist seine Verantwortung. Ob der weiß, dass er an Christus glaubt und unwürdig. Aber dann, ich bin nicht da, denen zu prüfen. Ich bin nicht Gott. Jesus ruft auch die Sünde und der Zöllner zum Tischgemeinschaft. Und wer hat dieses Bild übernommen? Wie ständig William Shakespeare, der große Christ. Es gibt ein neues Buch über Shakespeare als Christ. Denn der große König, Henry IV, Heinrich IV, Teil 1 und 2, hält Tischgemeinschaft mit Horen und Dieben, ohne Horerei oder Dieben. Er ist da für das ganze Volk als der wahre König. Und so ist es mit David. Schauen Sie David, die Leute, die zu ihm kommen, manche sind ganz üble Leute, nicht alle sind verfolgt, weil sie gegen Saul sind. Und er hält Tischgemeinschaft mit denen, Jesus, du Sohn Davids. Mal. Niemand aber unter den Jungen wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wüssten, dass es der Herr war. Und sie, der wissen, wenn sie wissen, dass der Herr war, dann wissen sie um ihre Schuld. Und plötzlich geht denen auf, warum haben wir diese wunderbare Fang gemacht, so eine Zeit, wo wir nicht fischen gehen sollen, und selbst vorher nicht. Und sie merken, weil wir eigenständig gehandelt, unser alte Ich, verloren in uns selbst, gerettet in Christus, die Jakoben in uns, der sucht seine Wege mit seinen Mitteln. Und der Israel in uns, der sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und dieser Jakob Israel ist nicht beendet, bis wir in Himmelreich kommen. Verharret bis ans Ende. Und wer glaubt, jetzt bin ich bekehrt, nichts kann mir geschehen, der ist die gefährdetste von allen. Alle können von Glaube wegfallen. Es steht deutlich geschrieben im Neuen Testament, wenn die Zeit nicht gekürzt wäre, wäre alle von Glauben wegfallen. Ich nehme das ernst. Und ich nehme noch ernster. Die Passionszeit, die Aussage Jesu, diese Nacht einer von euch wird mich verraten. Und wie handelt Bach das in dem Matthäus-Evangelium? Bin ich? Die sagen nicht, schau mich, ich bin fromm. Ich gehe hier in die Hoffacher-Gemeinde oder ich gehe nach Mannsheim oder irgendwo nach Hülben oder wo in ein Zoo und ich bin ein frommer Mensch und ich gehe immer in die Kirche und so weiter, sondern bin ich Herr. Ich kann dich verraten. Und ich nehme das tödlich ernst. Tödlich ernst. Gott ist ernst zu nehmen. Und unsere Sünde ist auch ernst zu nehmen, wenn wir wollen Kreuz ernst nehmen, richtig ernst nehmen. Da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Brot, das Leben, woher kommt das Leben, Manna von Himmel, nehmet und esset, das ist mein Leib, was Leib, Geist und Seele braucht. Ein Anknüpfen am heiligen Abendmahl. Es ist das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Petrus und Johannes, ich will was grundsätzlich hier sagen. Unsere Kirche ist nicht auf einen Papst gegründet, sogar nicht auf einen sinkenden Petrus. Es ist auf ein Zweigespann gegründet. Kann man sagen, sogar Dreigespann. Petrus, der Eifende, Johannes, der Liebende. Und entschuldigen Sie, ich bin unter Schwaben, ich kenne die Schwabenliebe für Schweigen. Und der schweigende Dritte, der Schwabe Jakobus, ja, der ist immer dabei und er redet nicht, ja. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Petrus der Eifende, Johannes der Liebende. Und wie gesagt, der Eifende brauchen wir. Die zentrale Gestalten unserer Kirche waren immer Eifende. Aber der Eifende eifert manchmal zu weit. Wissen Sie, wenn ich nach Hause gehe nach einem Vortrag, ich denke nicht, wie viele Leute hier waren. Ich denke, Jaffin, mit deiner Leidenschaft hast du vielleicht jemand verletzt, den du nicht verletzen wolltest. Vielleicht gingst du zu weit Aussagen. Das ist was, und dann ist es schwer zu schlafen. Das ist die Gefahr der Petrus. Und es ist die Johannes, der bringt der Petrus zurück zu die Liebe Jesu. Und Johannes hat diese wunderbare Gabe des Lieben, deswegen auch diese weltliche Testament, das ist dein Mutter, das ist dein Sohn, die zwei Menschen, die Jesus am meisten lieben und die er am meisten liebt. Aber Johannes ist kein großer Verkündiger, er braucht die Petrus. ist ein Zweigespann. Und wenn Sie wollen, Jakobus, der ist immer dabei. Aber ich hoffe hier, wenn Sie immer, wenn ich Vorträge halten im Schwabenland, sage ich immer, Sie merken von meiner Aussprache, dass ich Schwabe bin, oder? Jawohl.
Das ist es mit Petrus und Johannes. Und hier geht es um die Vergeltung, der Vergeltung Petrus, der dreimal Jesus verleugnet muss. Strindberg, der Gründer der modernen Theater, am Ende seines Lebens kommt zum Glauben an Jesus. Und er sagte, alles, was wir tun, kommt zurück auf uns. Alles kommt zurück auf uns. Und das ist genau, was Petrus jetzt erlebt. Entweder ins Leben, Gott sei Dank, wenn es deinem Leben kommt, Buße tut und vergeben, oder ins Gericht. Und hier kommt es zurück, Petrus ist verleugnet. Das ist nicht so einfach. Ich habe eine Verwandtin, die mit 16 Geschlechtsverkehr gehabt hat mit einem jungen Mann, wurde schwanger in New York. Abtreibung war verboten, mit Recht vom Gesetz. Und sie, Mutter sagt, du musst abtreiben, was soll ein 16-Jähriges mit deinem Kind? Und sie ging gegen ihr Wille zum Abtreibungsarzt. Und die Abtreibungsarzt sagte zu ihr, warum tötest du dein Kind? Was für ein Arzt war das? Er tut das. 23 Jahre später kommt meine Verwandte zu mir, im Buß tuend, was sie getan hat. 23 Jahre plagt ihr das. Diese Sachen sind nicht harmlos. Jeder kann vergeben. Sicherlich. Der Buße tut, es muss manchmal Konsequenzen sein im Leben. Aber wir sollen sehr vorsichtig mit diesen harmlosen Worte wie Seitensprung oder Abtreibung, die sind nicht harmlos, sie sind gegen Gottes Ordnung mit der Welt. Als sie nun das Mahl gehalten hatte, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, interessant, hast du mich lieber? Ein Fangfrage. Jesus ist gefährlich, weil er hat nicht Jesus lieber als Johannes. Johannes ist der Lieblingsjünger. Hast du mich lieber als mich diese haben? Er will sein Eifer zurück im richtigen Bann lenken. Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, nicht, dass ich dich lieber habe. Bestanden. Spricht Jesus zu ihm, du kannst Kinderkirche halten, weide meine Lämmer. Nicht gegen Kinderkirche, ich halte das für sehr wichtige Arbeit. Kannst Milch geben, aber nicht feste Speise. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jetzt ist dieser erste Problem vorbei. Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Jetzt kannst du richtig verkündigen. Spricht er zum Erwachsenen zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig. Warum traurig? Weil er denkt zurück an der Hand, er denkt zurück an seine Verleugnen und es ist plötzlich gegenwärtig. So, wenn wir älter werden, ich erlebe das, ich denke an Dinge, die ich getan oder gesagt, die ich nicht getan oder tun sollte früher. Und die plagen mich und ich bitte um Vergeben. Und das ist aber auch ein Fall in Fleisch und das ist gut so, dass ich merke, ich bin abhängig auf Vergebung, auf Gnade.
Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Die Herr der Geschichte, der Herr, der alles weißt. Du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe, wahrlich, wahrlich. Eine Unterstreichung, das ist keine Rhetorik, das ist eine Unterstreichung und Steigerung. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Als du jünger warst, gürtest du dich selbst. Gürten, er gürtet sich selbst, jetzt ins Meer zu gehen. Diese Reinheitserlebnis, die er hat, diese Zeichenhandlung. Gürtet bedeutet, wann gürtet eine Jude? So ein bestimmtes Fest, und wir gehen diesem Fest entgegen. Passa, er gürtet sich selber, steht deutlich in die Exodus, gürtet zu der Weg zur Freiheit. Deswegen dieser Wortlaut gürtet. Jedes Wort ist so wichtig in der Bibel. Bleiben Sie bei Luther. Nicht bei irgendeiner anderen Übersetzung, die genauer sein könnte, aber nicht die geniale, worttragende, bildtragende Kraft von Luther und Melanchthon, grundlegend in die deutsche Sprache. Das hören Sie von einem schwäbischen Pfarrer. Ja? Gürtest du dich selbst und ging, wo du hin wolltest. Wenn du alt aber wirst, wirst du deine Hände ausstrecken wie ein Blinder.
Und glaube blind, dieser schöne Satz. Und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Der Weg der Befreiung, Passa.
Der Herr gürtet uns nicht, wir uns selbst. Wir gehen nicht unser Weg, sondern er ist der Weg der Wahrheit und des Lebens.
Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen wurde.
Petrus, die wollten Petrus kreuzigen. Und Petrus sagte, ich soll nicht gekreuzigt, das ist so gut. Mein Herr ist gekreuzigt, man hat ihn umgekehrt gekreuzigt. Er ging ein Märtyrer tot. Na schau mal, wie sie gut geschrieben, sehr gut. Nicht jeder muss Märtyrer sein. Ja, ich weiß ja, nicht jeder muss Märtyrer sein. Viel erleben das. Aber wir wollen wissen im Tiefsten, dass wir unser schlimmster Feind sind. Und da ist, wo wir am meisten leiden. Und das führt nicht zu Depression, das führt zu Buße, die ganze Last Christus übergeben. Deswegen, liebe Brüder und Schwestern, sind wir hier in die Passionszeit. Weil er ist gekommen als unser wahrster Heiland und Freund, dass wir dieses Last ihn ständig neu übergeben kann. Dass er uns neu gürten kann, jetzt mit Freude, befreit von Schuld und Sünde. Gelobt seist du, o Herr. Amen.